Wenn man Bücher übers Predigen liest, dann gibt es einige Autoren, die warnen davor, dass wenn man Vater ist, dass man zu viele Beispiele aus der eigenen Familie nimmt, weil die Gemeinde irgendwann mal mehr von der eigenen Familie weiß als aus dem Wort Gottes. Und ich starte heute die Einleitung der Predigt mit einem Beispiel aus der Familie. Aber das stand schon vor der Geburt, zu meiner Verteidigung. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, hat es im besten Fall zwei fürsorgliche Eltern. Das habe ich noch vor der Geburt geschrieben. Zwei fürsorgliche Eltern, die das Kind mit Liebe überhäufen. Sie wechseln die Windeln, sie füttern es, sie waschen es und sie sind immer in Alarmbereitschaft. Das Kind hat mit den Eltern ein durch und durch fürsorgliches Vorbild. Aber warum, und die Frage meine ich jetzt wirklich ernst, warum ist es so, dass das Kind zu einem Diktator wird, sobald es mit anderen Kindern im Sandkasten spielt? Warum fängt das Kind an zu lügen, obwohl die Eltern dem Kind nie beigebracht haben zu lügen? Warum fängt das Kind an, andere Kinder zu schlagen und die Haare zu reißen, obwohl sie das nie bei ihren Eltern gesehen haben? Obwohl sie doch dieses durch und durch fürsorgliche Vorbild haben. Im Erwachsenenalter wird das Ganze ja nicht besser. Warum hat der Teen diesen unbändigen Drang, Grenzen zu übertreten und nicht auf die Eltern zu hören? Warum haben die meisten Kinder ab einem bestimmten Alter keine Lust mehr, zur Kirche zu gehen? Warum gibt es selbst in unserem scheinbar aufgeklärten Zeitalter jährlich mehr als 70 Millionen Abtreibungen und somit fast so viele Todesopfer wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg zusammen, jährlich? Warum befindet sich unsere Moral im Wandel? Warum ist das, was heute oder was vor 50 Jahren schlecht war, heute auf einmal edel? Warum sind wir Menschen oder warum jagen wir jedem neuen Trend hinterher und sind hin und her gerissen und haben diesen Drang danach, bei anderen Menschen anerkannt zu sein? Die Humanwissenschaften beobachtet diesen Menschen, den ich gerade beschrieben habe, und verklickert uns, dass dieses Verhalten normal ist. Der Mensch ist ein Produkt von seinem Umfeld. Aber stell dir mal vor, ein Wolfsrudel betreibt dieselbe Art und Weise Wissenschaft wie unsere Humanwissenschaft. Stell dir mal vor, dieser Wolfsrudel beobachtet einen anderen Wolfsrudel. Nun, was wird das Ergebnis von diesem Wolfsrudel sein? Sie werden sagen, wir sind alle gleich. Es gibt kein Problem. Das, was die Humanwissenschaften machen, ist exakt das Gleiche. Sie beobachten im Grunde genommen sich selbst und meinen, dass dieses abnormale Verhalten völlig normal ist. Wir sind ja nicht besser. Was aber passiert, wenn ein Tierforscher die Wölfe beobachten würde? Er würde feststellen, was der Unterschied zu anderen Tieren ist. Wenn wir Menschen uns gegenseitig beobachten, dann sind wir wie der Wolfsrudel. Wir beobachten im Grunde genommen uns selbst und kommen zu einem Ergebnis. Schreien, Streit, Lügen, Lästern, bockig sein, rumzicken. All diese Dinge sind zwar nicht schön, aber sie gehören zum Leben dazu, macht ja jeder Mensch. Was aber passiert, wenn ein Außenstehender uns Menschen beobachten würde? Was wäre, wenn dieser Außenstehende unser Schöpfer ist? Was wäre seine Diagnose über den Menschen? Was wir heute in der Predigt sehen werden, ist die unfehlbare Diagnose des Arztes aller Ärzte über den Menschen. Es ist die unfehlbare Diagnose unseres Schöpfergottes über den Zustand eines jeden Menschen vor seiner Errettung. Und er gibt uns eine Erklärung dafür, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Warum wir Menschen sind, wie wir eben sind. Bitte schlagt mit mir Epheser 2, die Verse 1 bis 3 auf. Paulus präsentiert uns in diesen drei Versen zwei Patienten, ich werde das auch gleich erklären, zwei Patienten, die als Repräsentanten für die ganze Menschheit dienen oder als Vorbilder für die ganze Menschheit oder als Vorzeigemenschen für die ganze Menschheit. An diesen zwei orientieren sich heute auch die Punkte der Predigt. Der erste Patient ist Der ungläubige Mensch, das wäre der erste Predigtpunkt, der ungläubige Mensch. Und damit sind nicht nur die Ungläubigen per se gemeint, sondern jeder einzelne Mensch, der leugnet, dass der Gott Israels der einzig wahre Gott ist. Die Epheser zum Beispiel kannten den Gott Israels nicht. Sie waren entfremdet, lesen wir in Epheser. Sie jagten ihren eigenen Götzen nach, sie beteten den Kaiser an, sie verehrten Steine, sie verehrten Magie, sie verehrten das Geld, sie verehrten alles Mögliche, aber nicht den Gott Israels. Wenn du dich heute also als Atheist, als Agnostiker, als Polytheist oder sonst wie bezeichnen würdest, dann gehörst du in diese Kategorie Ungläubiger. Und du solltest besonders aufmerksam zuhören beim ersten Punkt. Der zweite Patient, und das wird der zweite Punkt sein, ist der religiöse Mensch, an dem Gott seine Diagnose festmachen wird. Hierbei konzentriert sich Paulus zwar auf den frommen Juden, der die ganze Karriere des Judentums durchgelaufen ist und religiös topfit ist, aber im Prinzip sind hier alle damit gemeint, die glauben, ihr Heil durch eigene Kraft erreichen zu können. Die Moslems, die Zeugen Jehovas und ich befürchte auch ein Großteil von gesetzlichen Gemeinden. Damit ist der Mensch gemeint, der zweimal im Jahr zum Gottesdienst geht und behauptet, Gott wird schon nicht so streng sein beim Gericht und bei Umfragen dann angibt, dass er evangelisch ist. Damit sind aber auch die gemeint, die eine Chorprobe nach der anderen durchlaufen und meinen, sie seien schlauer, besser und weiser als andere Menschen. Damit sind die gemeint, die glauben, ihr Heil in der eigenen Hand zu haben. Wenn du dich eher in diese Kategorie einstufen würdest, dann solltest du hier genau zuhören. Am Ende der Predigt sollt ihr im Grunde genommen eine einzige Sache verstanden haben. Gottes Diagnose über den Menschen ist weltumfassend und stellt uns ganz in seine Abhängigkeit. Und jetzt lese ich den Text einmal vor, Epheser 2, 1-3. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Ich möchte einmal kurz beten. Herr, öffne unsere Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Öffne unsere Herzen, damit wir verstehen, wer du bist und wer wir Menschen vor dir sind. Und schenk uns Weisheit, damit wir dein Wort annehmen. Und lass diese Predigt zu deiner Anbetung sein. Amen. Da ich jetzt schon gefühlt etwas länger nicht mehr gepredigt habe, möchte ich gerne den größeren Kontext aufzeigen und einmal auffrischen, damit ihr seht, wie eins zum anderen führt bei Paulus. Direkt mit den ersten drei Versen in Epheser 1 hat Paulus klar gemacht, dass in Christus alle Schätze in den himmlischen Örtern verborgen sind. In Christus ist der größte Reichtum, den man als Mensch erreichen kann. Und diese Schätze, die Paulus meint, hat er dann ab Vers 3 beschrieben. Nämlich, er hat aufgezeigt, dass der geistliche Segen von Gott kommt. Und diesen geistlichen Segen, den er damit meint, was die Schätze in Christus ausmacht, bestehen darin, dass Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist alle drei gemeinsam an der Errettung zum Lobpreis seiner Herrlichkeit beteiligt sind. Und hierbei haben wir ein Zwischenfazit gezogen und festgestellt, dass sowohl der Arzt, die Hausfrau, der Arme, der Reiche, der Junge und der Alte alle von ein und demselben Gott zum Leben befreit wurden. Diese Rettungsaktion ist also die von Gott gewirkte Einheit der Gemeinde, die wir bewahren sollen, nach Epheser 4. Die Einheit ist da, wir sollen sie bewahren. Die Einheit wurde von Gott gewirkt, wir sollen sie nur bewahren. Wir sollen sie nicht schaffen. Diese Tatsachen haben Paulus dazu geführt, dass er in Dankbarkeit und Lobgesang für die Epheser ausgebrochen ist, weil er durch die Frucht der Epheser gesehen hat, dass auch sie zum geistlichen Leben erweckt wurden und zum Leib Christi gehören. Und hier haben wir ein weiteres Zwischenfazit gezogen und festgestellt, dass die Tatsache der Erlösung uns dazu antreiben soll, füreinander im Gebet einzustehen und füreinander zu danken und füreinander zu beten, für mehr und mehr Erkenntnis, damit wir verstehen und erkennen, was für eine unglaubliche Macht hinter unserer Errettung, der Berufung und der Erhabenheit Christi steckt. Was Paulus nun im zweiten Kapitel macht, ist Folgendes. Das, was er in Epheser 1, Vers 3 bis 14 beschrieben hat, der geistliche Segen, führt er nun noch näher aus und zeigt, wie genau Gott diese Rettungsaktion im Leben der Einzelnen gewirkt hat. Bisher haben wir uns die Erlösung ja nur aus der Perspektive Gottes angeschaut. Wir wissen ja noch gar nicht, wie das tatsächlich in das Leben des Einzelnen gekommen ist. Wie es möglich wurde, dass die Erwählung, dass der Opfertod Jesu und dass die Berufung des Heiligen Geistes auch zum Leben der Einzelnen kommt. Und zu wem kommt es überhaupt? Und was wirkt es exakt aus? Paulus erklärt, was geschehen musste, damit die Erwählung vor Grundlegung der Welt, der wirksame Stellvertretertod Jesu und die Gabe des Heiligen Geistes auch zu den Ephesern kommt und das ausführt, wozu es bestimmt wurde. Und demnach lässt sich das ganze Kapitel 2 wunderbar in zwei große Punkte gliedern. Nämlich die Verse 1 bis 10 beschreiben, wie Gott den Menschen mit sich selbst versöhnt hat. Und die Verse 11 bis 22 beschreiben, wie Gott Juden und Nichtjuden miteinander versöhnt hat. Und da haben wir die Auswirkung der Erlösung in der vertikalen und in der horizontalen. Und heute steigen wir in den ersten Punkt an und schauen uns zunächst an, welche Art Mensch hat Gott denn überhaupt mit sich selbst versöhnt? Und dazu der erste Patient zur Diagnose Gottes, der ungläubige Mensch. Schau mal nochmal die Verse 1 bis 2 mit mir an. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist, in den Söhnen des Ungehorsams. Paulus fängt seine Worte hier, und das ist für mich ist das eigentlich das Wichtigste, dass ihr das hier heute seht, er fängt seine Worte hier mit einem auch euch an. Schaut mal den Vers 1, auch euch. Und wer sich noch an die Predigt zu Epheser 1, 3, 13 bis 14 vom 9.7. erinnert, gerne nachhören, der weiß vielleicht noch, dass Paulus diese Unterscheidung zwischen ihr und wir und euch und ich immer wieder in seinem Brief macht, also den Nichtjuden und den Juden, und dass er somit deutlich machen will, dass der Segen an Abraham aus 1. Mose 12 in Erfüllung gegangen ist. Das ist die Absicht dahinter, dass Paulus ständig diesen Wechsel macht zwischen auch euch und auch wir und so weiter. Nun, schau mal weiter in Vers 1, was er dann tatsächlich über die Nichtjuden, also die Ungläubigen, also die Epheser, sagt. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Damit beginnt die Diagnose Gottes. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Natürlich meint Paulus nicht, dass die Epheser tatsächlich tot waren, also buchstäblich tot waren, denn schau mal, wie Vers 2 weitergeht, in denen ihr einst wandeltet. Also wenn man buchstäblich tot ist, dann kann man auch nicht mehr gehen. Deshalb ist klar, dass Paulus hier nicht vom tatsächlichen Tod redet. Aber was meint Paulus dann mit dem Tod? Und der Kontext gibt uns wunderbar Klarheit darüber. Ich habe es gerade eben schon ausgeführt. Das, worum sich das ganze erste Kapitel dreht, sind die geistlichen Segnungen, die Gott vor Grundlegung der Welt bestimmt hat. Es geht durch und durch um das Geistliche. Paulus macht somit deutlich, dass die Epheser geistlich tot sind. Für das, was Paulus in dem ersten Kapitel beschrieben hat, sind sie unempfänglich, weil sie geistlich tot sind. So wie eine tatsächliche Leiche nicht auf das Schütteln und Rütteln von Lebenden reagiert, reagiert ein geistlich toter Mensch auf alles, was geistlich ist. Deshalb sagt Paulus auch an anderer Stelle, in 1. Korinther 2, Vers 14, dass der natürliche Mensch nicht annimmt, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm Torheit. Und, jetzt Achtung, und er kann es nicht erkennen. weil es geistlich beurteilt werden muss. Und dafür waren die Epheser unempfänglich. Für alles Geistliche, was Paulus in Kapitel 1 beschrieben hat, in ihrem ehemaligen Zustand, die ihr Tod ward, dafür waren sie unempfänglich. Und das Interessante ist, im Griechischen, ihr kennt mittlerweile Partizipien, im Griechischen steckt hier hinter dem Tod ward ein Partizip. Das heißt, man könnte es noch besser übersetzen, indem man sagt, auch euch, todseiend in Übertretungen und Sünden, todseiend in Vergehungen und Sünden. Behaltet das mal im Hinterkopf. Ich werde das später nochmal aufgreifen. Aber das beschreibt einen anhaltenden Zustand als geistlich toter Mensch. Der Mensch ist nicht geistlich tot und irgendwann mal denkt er sich, jetzt habe ich aber Lust aufzustehen. Ich glaube, ab jetzt bin ich nicht mehr geistlich tot. Nein, er sagt auch euch, während ihr geistlich tot seid, wart. Und worauf er sich bezieht, das werden wir uns später anschauen. Aber es beschreibt einen anhaltenden Zustand als geistlich toter Mensch. Und jetzt lest mal weiter. In euren Vergehungen und Sünden. Ist euch was aufgefallen? Vergehungen und Sünden. Das ist im Plural, Mehrzahl. Das heißt, es war nicht einfach nur eine kleine Sünde, ein kleines Hoppala, was man mal eben gemacht hat, sondern das ganze Leben war durch und durch durchtränkt von Vergehungen und Sünden. Und dieses Urteil über den Menschen, der durchtränkt ist von Sünde, findet sich an so vielen anderen Bibelstellen wieder. 1. Mose 8, 21, direkte Worte von Gott, wo er sagt, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Jeremia 17, Vers 9, arglistig ist das Herz, mehr als alles, und verdorben ist es. Wer mag es kennen? Psalm 58, Vers 4, abgewichen sind die Gottlosen von Mutterschoß an, es irren von Mutterleib an die Lügenredner. Prediger 7, Vers 20, denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf der Erde, der Gutes tut und nicht sündigt. Das ist der Zustand des Menschen in Vergehungen und Sünden, geistlich tot. Todseiend in der Sünde ist das ganze Leben von dem Menschen gegen Gott gerichtet. Es gibt keinen einzigen Menschen, der aus sich selbst heraus Gott sucht. Denn die Bibel sagt, Römer 3, Vers 10 bis 11, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Da ist keiner, der einfach mal sagt, ab jetzt bin ich nicht mehr geistlich tot und ich fange aus mir heraus Gott zu suchen. Das gibt es nicht. Der Mensch ist geistlich tot, unempfänglich für alles, was in Kapitel 1 beschrieben wurde. Das ist das große Problem von jedem Menschen. Geistlich tot, während man in den eigenen Sünden und Vergehungen wandelt, ist jedes Handeln gegen Gott gerichtet und will die Knie vor ihm nicht beugen, weil wir damit beschäftigt sind, einem anderen König zu dienen. Denn, schaut mal weiter an Vers 2, in denen ihr einst wandeltet, also in diesen Vergehungen und Sünden seid ihr gewandelt nach dem Zeitlauf dieser Welt. Man könnte auch übersetzen, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Beim ersten Lesen bekommt man schnell den Eindruck, dass Paulus hier von drei verschiedenen Dingen redet. Er redet hier von dem Zeitlauf dieser Welt, dem Fürst der Gewalt der Luft und dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist. Aber was Paulus hier eigentlich macht, und das wird vom Aufbau eigentlich recht gut deutlich, ist eine große Sache auf drei verschiedene Arten und Weisen zu beschreiben. Er redet davon, dass sie gemäß dem Zeitlauf dieser Welt wandeln. Und dann definiert er diesen Zeitlauf dieser Welt nochmal genauer, indem er sagt, dieser Zeitlauf ist gemäß dem Fürsten der Gewalt der Luft und dann kommt da kein Und dazwischen. Achtet mal darauf in dem Text, er sagt kein Und der Fürst der Welt und der Geister. Nein, es ist ein und dieselbe Sache, die er parallel nebeneinander stellt, um es näher zu definieren. Der Zeitlauf dieser Welt ist gemäß dem Fürsten der Gewalt der Luft und des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Das heißt, er beschreibt hier eine große Sache, nämlich den Zeitgeist, der durch und durch von dem Teufel regiert wird. Alle diese drei synonymen Formulierungen weisen auf den König der Dunkelheit hin. Sie weisen auf den Teufel hin. Und der Teufel ist der König dieser Welt. Der Teufel ist der König dieses Zeitlaufs, dieses Zeitgeistes. Er ist der Fürst der Gewalt der Luft und der Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist. Und er ist derjenige, der den Zeitlauf dieser Welt bestimmt. Das macht Paulus auch an anderen Stellen umso mehr deutlich. 2. Korinther 4, 3 bis 4. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es denen verdeckt, die verloren gehen, in denen der Gott dieser Welt, das ist der Teufel, den Sinn der Ungläubigen verblendet hat. Apostelgeschichte 26, Vers 18, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Und zu guter Letzt ist euch das schon mal aufgefallen, in Matthäus 4, 8 bis 10, da ist es der Teufel höchstpersönlich, der Jesus alle Reiche dieser Welt anbietet. Wie kann der Teufel Jesus alle Reiche dieser Welt anbieten? Ganz einfach, weil er der König dieser Welt ist, weil er der Fürst dieser Welt ist. Und er bestimmt den Zeitlauf dieser Welt, er bestimmt den Zeitgeist dieser Welt. Die Sünden und Vergehungen der Epheser sind völlig im Einklang mit dem Zeitlauf dieser Welt und dem Teufel, der diesen Zeitlauf steuert. Das heißt, die Epheser waren von jedem Trend hin und her geworfen. Mal war es die Magie, dann war es der Kaiserkult, dann die Artemis, dann das Reichtum. Und dieses Verhalten hat sich bis heute nicht ein Stück geändert. Nur ein Beispiel. Vor 50 Jahren war Homosexualität strafrechtlich verfolgbar. Vor 50 bis 60 Jahren. Heute gibt es gleichgeschlechtliche Ehen in der evangelischen Kirche Deutschland. Das ist der Zeitlauf dieser Welt. Man könnte auch sagen Zeitgeist, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Die Gesellschaft passt sich dem Zeitlauf oder dem Zeitgeist dieser Welt an. Und der Zeitlauf dieser Welt, der Zeitgeist, wird von finsteren Mächten gesteuert, die alles daran setzen, den Menschen unempfänglich für alles Geistliche zu machen. Er verblendet die Herzen für das Evangelium. In diesem Zustand haben sich die Epheser befunden. Und der vom Teufel beeinflusste Zeitgeist war unglaublich erfolgreich. Heute gibt es keine absolute Wahrheit mehr. Jeder kann denken und fühlen, wie es ihm passt. Heute können zwei Wahrheiten nebeneinander stehen. Wenn du sagst, da kommt ein Bus, geh nicht auf die Straße, dann sage ich, ich glaube nicht, dass da ein Bus kommt, ich gehe jetzt auf die Straße. Das ist, wenn man das konsequent zu Ende denken würde. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Das ist das, was der Zeitgeist bewirkt hat. Und jetzt mal eine Frage. Wer garantiert dir nun, dass heute in 50 Jahren keine Pädophilie erlaubt sein wird? Du magst jetzt vielleicht sagen, ich bin völlig übergeschnappt, aber genau dasselbe hätte man einem Menschen vor 50 Jahren gesagt, der sagt, in 50 Jahren werden gleichgeschlechtliche Ehen in der Kirche stattfinden. Der Zeitlauf dieser Welt wird gesteuert vom Fürst der Finsternis, vom Satan höchstpersönlich. Wie ein Fisch, wie ein toter Fisch vom Wasser getrieben wird, so ist also jeder Mensch, der nicht den Geist Gottes in sich hat, so ist jeder Mensch vor seiner Wiedergeburt, jeder Mensch, der unempfänglich für alles Geistliche war. Er wird getrieben vom Strom, wird hin und her geschleudert und hat keine Kontrolle über das Endziel der Strömung. Dieses Jahr ist es das Klima, nächstes Jahr sind es die Wale, übernächstes Jahr Corona 2.0 und so weiter. Warum betone ich das so? Weil diese bewusste Versklavung unter dem Teufel die größte Sünde von jedem einzelnen Menschen ist. Es ist Christus, der über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Namen und Herrschaft erhöht worden ist. Es ist Christus, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Es ist Christus, dem das ganze Gericht Gottes übergeben wurde, und dennoch wandelt der ungläubige Mensch geistlich tot in seinen Sünden und Vergehungen und hat Gefallen daran weil sein ganzes Sinnen von Jugend an nur böse ist, alle Zeit. Statt dem rechtmäßigen König nachzufolgen, waren die Epheser tot in ihren Vergehungen und Sünden und sind dem Teufel nachgefolgt. Sie waren Sklaven der Sünde. Sie waren Sklaven des Zeitgeistes. Und auch heute ist jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jeder Tag, wo die Sonne über den geistlich toten Menschen aufgeht, Zeuge gegen seine Rebellion. Jeden Tag lebt er aus der Güte und Langmut Gottes, aber benutzt all diese Mittel, um seine Knie dem Fürst der Finsternis zu beugen. Er benutzt all diese Mittel, um seine eigenen Begierden zu stillen. Er lügt, er streitet, er lästert, er betet alles an, aber nicht den rechtmäßigen König aller Könige, der am Kreuz sein Leben gelassen hat. Das ist die Diagnose Gottes über den Ungläubigen, über den gottlosen Menschen. Das ist die Lehre der völligen Verderbtheit des Menschen. Und wenn Gott in seiner Güte nicht die Boshaftigkeit der Herzen zurückhalten würde, dann wäre es uns unmöglich, dass wir uns hier heute treffen. Weil die Welt ein reines Chaos wäre. Mit noch mehr Krieg, noch mehr Tod, noch mehr Unfrieden. Was wir bis hierher gesehen haben, war Gottes Diagnose über ungläubige Menschen, die keine Verbindung zum Gott der Bibel hatten, die das Gesetz Gottes nicht hatten, die keine Verheißungen hatten, die weder das Evangelium noch den Gott Israels kannten. Und die Frage, die jetzt an der Stelle aufkommt, wie wird wohl Gottes Diagnose über den religiösen Menschen sein? Die, die sein Gesetz kennen, die, die den Gott Israels kennen, die, die eine gemeinsame Geschichte haben, die, die wenigstens versuchen, gerecht vor ihm zu sein. Und das führt uns zum nächsten Patienten, der religiöse Mensch. Und vielleicht ist euch aufgefallen, das, was Paulus hier in drei Versen macht, macht er im Römerbrief macht er das in den ersten drei Kapiteln. Da beschreibt er die Nichtjuden und die Juden und kommt zum Ergebnis, es gibt keinen, der Gott sucht. Dasselbe macht er hier in den ersten drei Versen. Schaut mal nämlich weiter in Vers 3. Unter denen auch wir, also hier redet er jetzt wieder von den Juden, auch wir einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Während Paulus in Vers 2 noch von den Söhnen des Ungehorsams geredet hat, fängt Vers 3 mit diesen tragischen Worten an. Unter denen auch wir. Damit stellt Paulus sich selbst und die jüdische Gemeinschaft, ich hoffe, ihr seht das hier im Text, diese Unterscheidung, auch euch und auch wir. Einmal die Epheser und einmal die jüdischen religiösen Menschen oder die jüdische Gemeinschaft. Und er stellt sich hier mit diesem unter denen auch wir auf dieselbe Ebene mit den Nichtjuden. Die Nichtjuden waren völlig verknechtet unter dem Fürst dieser Welt. Aber die Juden, die kannten doch Jahwe, ihren Bundesgott. Sie kannten doch das Gesetz. Sie wussten, wer Gott ist und sie wussten, wie Gott ist. Sie wussten doch, dass derjenige, der dem Gesetz völlig gehorsam ist, dadurch leben wird. Aber statt diesem Gott gehorsam zu sein, sagt Paulus Folgendes: Auch wir führten einst alle unseren Wandel in den Begierden unseres Fleisches. Wie kann Paulus so etwas sagen? Wenn jemand vor Gott gerecht werden konnte, dann doch der religiöse Jude. Der den Sabbat einhält, der Schlachtopfer darbringt, der zur Synagoge geht. Aber Paulus macht hier deutlich, wir dienten nur den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Paulus beschreibt sich selbst und die ganze jüdische religiöse Gemeinschaft als völlig durchtränkt mit Sünde. Sowohl das Äußere als auch das Innere tat, wozu es Lust hatte, sowohl die körperlichen Begierden als auch die intellektuellen Begierden waren durch und durch gegen Gott gerichtet und hatten sich selbst im Zentrum. Und solange der Mensch nicht vom Neuen geboren ist, kann er nur nach seinem Fleisch handeln. Jesus macht diese Tatsache deutlich in Johannes 3, wo er mit Nikodemus redet, der eben dachte, solange er in das jüdische Volk geboren ist, gehört er zum Reich Gottes. Hey, easy peasy. Aber Jesus korrigiert seine Sichtweise und erklärt ihm in Johannes 3, Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Fleisch kann nicht plötzlich Geist werden. Und er macht deutlich, Nikodemus, solange du nicht vom Geist Gottes geboren wurdest, weil du geistlich tot bist, kannst du nur nach deinem Fleisch handeln. Und dasselbe meint Paulus auch hier, wenn er sagt, dass sie die Begierden ihres Fleisches taten. Sie konnten gar nicht anders, weil eine Neugeburt notwendig war. Und das Fazit ist gleich wie bei den ungläubigen Nichtjuden: von Natur Kinder des Zorns, wie auch die übrigen. Wenn Paulus hier sagt, dass sie von Natur Kinder des Zorns waren, dann spricht er von der Physis. Das kennt ihr vielleicht, das Wort. Das ist das Wort, welches hinter der Natur steckt. Und das müssen wir festhalten. Denn er spricht nicht davon, dass die Kultur sie zu dem gemacht hat, was sie jetzt sind. Er spricht nicht davon, dass die Kultur sie zu Kindern des Zorns gemacht hat. Es ist die Physis, dass sie Kinder des Zorns sind. Es ist ihr Zustand, dass sie Kinder des Zorns sind. Es ist auch nicht ihr Lebenswandel, der sie zu Kindern des Zorns gemacht hat. Es sind auch nicht äußere Umstände, die sie zu Kindern des Zorns gemacht haben. Es ist ihr Zustand, ihre Physis. Die Humanwissenschaft würde das so erklären und sagen, die Umstände sind schuld, die Vergangenheit ist schuld, die Geschichte ist schuld, die Kultur ist schuld, alle anderen sind schuld, aber nicht der Mensch. Aber Paulus macht hier deutlich, von der Physis seid ihr Kinder des Zorns. Er spricht davon, dass sie von Natur aus, so wie sie auf die Welt kommen, Kinder des Zorns sind. Das ist die unumgängliche Wahrheit über die Natur des Menschen. Er kommt als geistlich Toter auf die Welt. Der Mensch wird geboren und er lebt und er ist doch geistlich tot. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr da so ein unschuldiges kleines Baby seht? Total süß, total unschuldig und trotzdem geistlich tot. Er kommt als Kind des Zorns auf die Welt, weil das seine Physis ist, weil das seine Natur ist. Das Angesicht Gottes ist gegen ihn und seine Natur gerichtet. Durch Adam wurde die ganze Menschheit wie mit einem Virus infiziert und kann sich selbst nicht retten. Das ist die Natur des Menschen. Und selbst die noch so religiösesten Menschen, so wie die Nichtjuden Söhne des Ungehorsams sind, sind die religiösen Juden Kinder des Zorns. Sie beide sind durchtränkt von Sünde. Sie beide sind geistlich tot. Sie beide haben den Teufel als Vater. Und so ist die Diagnose von Gott über den frommen Menschen, über den, der die besten Chancen hatte, gerecht zu werden, über den, der das Gesetz Gottes hatte, über den, der in das jüdische Volk geboren wurde, ist das Urteil geistlich tot. Und so ist die Diagnose von Gott über diesen Menschen, der glaubt, das Heil selbst in der Hand zu haben. Der glaubt, zweimal im Jahr zur Kirche zu gehen reicht. Der glaubt, ich brauche nur genug Werke, genug Spenden, genug Opfer, oft genug in die Synagoge gehen. Der glaubt, man kann sich das Heil selbst erarbeiten. Wunderbar zusammengefasst in Johannes 8, Vers 44, wo Jesus sagt, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ihr Vater. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Und ihr könnt mir nicht glauben, weil ihr den Teufel zum Vater habt. Und das ist das Urteil über jeden Menschen, der noch nicht von Neuem geboren ist. Er will und kann die Wahrheit nicht hören, weil er den Teufel zum Vater hat, weil er geistlich tot ist, weil er unempfänglich ist für die Wahrheit. Wenn du bis hier also dachtest, du warst oder seist besser dran als die Ungläubigen oder die Epheser, dann muss ich dich enttäuschen. Jeder Mensch, ob gläubig oder ungläubig, bekommt von Gott die gleiche Diagnose. Tod. Selbst der frömmste Paulus, der von Kind auf in den Schriften unterrichtet wurde, der wer weiß, wie viele Opfer dargebracht hat, der wer weiß, wie oft in der Synagoge war, muss über sich selbst und über die jüdische Gemeinschaft sagen, wir waren nicht besser als die Söhne des Ungehorsams. Wir waren von Natur Kinder des Zorns. Wir waren allesamt geistlich tot. Dieser miserable Zustand des Menschen wird sehr gut veranschaulicht in einem Beispiel, was ich mal gelesen habe, zur Abwechslung. Dr. Erwin Lutzer unterrichtet Homiletik. Homiletik ist quasi die Kunst des Predigens an einem Seminary. Jedes Jahr unternimmt er mit seinen Schülern oder seinen Studenten einen Ausflug zum örtlichen Friedhof, damit sie dort predigen können. Er sagt, ich nehme sie mit zu einem kleinen Friedhof und lasse sie sich alle um eine bestimmte Grabstätte versammeln. Dann zeige ich auf den Namen und sage zu einem der Schüler, predige das Evangelium zu Mr. Smith, der hier liegt. Sie sehen mich an, als ob ich verrückt wäre. Also predige ich mit Mr. Smith mit Begeisterung, Sir, Jesus ist für Ihre Sünden gestorben, also tu Buße und glaub an das Evangelium. Dann schaue ich die Schüler an und sage ihnen, das ist nichts anderes, als wenn man einem unerlösten Menschen das Evangelium verkündigt. Die Bibel sagt, dass sie tot sind in ihren Sünden. Sie können sich die Seele aus dem Leib predigen, aber es wird nichts geschehen, wenn Gott nicht ein Wunder tut und ihnen das Leben schenkt, damit sie zuhören, weil sie geistlich tot sind, unempfänglich für alles geistliche Segen, was Gott vor Grundlegung der Welt bestimmt hat. Du und ich waren oder sind wie Mr. Smith, der regungslos im Grab liegt oder regungslos im Grab lag. Wir wollten Gott nicht in unserem Leben haben. Wir wollten unser eigener Herr bleiben und haben Gott verachtet. Das ist, wo wir herkommen. Das, was Gott über die Epheser und die Juden sagt, gilt eins zu eins für dein und für mein Leben. Ob du durch und durch ungläubig warst oder ob du glaubtest, du hast dein Heil selber in der Hand, du kannst aus eigener Kraft nicht vor Gott gerecht werden. Du warst geistlich tot. Du warst ein Sohn des Ungehorsams. Und ich muss das immer wieder betonen, diese Worte, die hat nicht John MacArthur erfunden. Die hat auch nicht John Calvin erfunden, auch nicht Jonathan Edwards. Das sind Worte, die Paulus selbst unter der Leitung des Heiligen Geistes benutzt hat. Wer diese Wahrheit leugnet, der leugnet nicht einen Reformator. Der verleugnet nicht einen Reformator. Der verleugnet, dass die Bibel die Wahrheit ist. Und der Mensch wird hier beschrieben als geistlich tot, nicht geistlich 99% tot. Nicht geistlich nur krank, geistlich tot, völlig unfähig. So wie Lazarus, und ich weiß, einige mögen das nicht, wenn man das als Beispiel nimmt, aber es ist nur eine Illustration. So wie Lazarus im Grab tot war und nicht aus sich selbst heraus aus dem Grab kommen konnte, musste er auf den Ruf Gottes warten, damit Leben entsteht und er aus dem Grab herauskommt. Und wir waren so. Du warst geistlich tot, du warst ein Sohn des Ungehorsams, du warst ein Kind des Zorns, du warst auf dem direkten Weg in die Hölle. Du lebtest durch und durch nach dem Fürsten dieser Welt. Und es ist allein die Güte Gottes, dass er dein sündiges Herz vor noch größeren Sünden bewahrt hat. Die Tatsache, dass du nicht irgendwo in Mexiko Drogen vertickt hast, das ist seine Güte. Die Tatsache, dass du nicht Adolf Hitler bist, ist allein seine Güte. Die Tatsache, dass du nicht anstelle vom Pharao bist, ist seine Güte, weil er dich vor noch mehr Sünden bewahrt hat. Aber Gott hat alles in Bewegung gesetzt, damit du nicht im Grab bleibst. Und jetzt wendet sich das Blatt endlich. Gott hat alles in Bewegung gesetzt, damit du nicht im Grab bleibst. Der Geist hat an dir gearbeitet und er hat dich zum Leben erweckt. Damit du überhaupt auch nur ansatzweise gerne Ja zu ihm sagst, wenn du auch nur einen Funken Liebe zu ihm hast. Und wenn ihr Probleme mit der Heilsgewissheit habt, dann hört mir bitte zu. Wenn du auch nur ansatzweise einen Funken Leidenschaft und Liebe für Christus hast, dann kommt das nicht von dir, weil du geistlich tot warst. Diese Liebe, und wenn es noch so ein bisschen Liebe ist, wenn es noch so ein bisschen Leidenschaft für Christus ist, diese Liebe ist von Gott gewirkt, weil du vorher zu 100% geistlich tot warst. Wenn du also auch nur einen einzigen Funken Liebe zu Christus hast, dann einzig und allein, weil der Geist Gottes dich gezogen hat und aus einem geistlich toten Menschen einen geistlich lebenden Menschen gemacht hat, damit er dazu befähigt ist, seinem Herrn und Schöpfer zu begegnen. Das ist der wirksame Ruf Gottes. So wie Lazarus aus dem Grab gerufen wurde, wird jetzt ein geistlich toter Mensch zum Leben gerufen. Und oft hört man in unseren Kreisen eine große Bewunderung von außergewöhnlichen Glaubenszeugnissen. Und ich will die jetzt nicht schmälern, versteht mich jetzt nicht falsch. Aber zum Beispiel ist da der Bibelraucher oder irgendein Mann, der erst bis nach Indien gereist ist und da Gott kennenlernt, ein Mann, der Mörder war und dann zu Christus findet. Und oft denken wir uns insgeheim, verglichen damit ist unser Zeugnis irgendwie langweilig. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, bei einer Freizeit bekehrt, bei der nächsten neu aufgemacht. Und wir finden das immer so langweilig, verglichen mit anderen. Aber lass mich dir eins sagen, wenn du tatsächlich wiedergeboren bist, dann gibt es kein langweiliges Glaubenszeugnis. Du warst tot und wurdest zum Leben erweckt. Das ist das größte Zeugnis, was es überhaupt gibt. Es hat dieselbe Kraft der Auferstehung benötigt, die Christus aus den Toten auferweckt hat, um dich aus dem geistlich toten Zustand herauszurufen, damit du glauben kannst und deine Hoffnung auf Christus werfen kannst. Denn und jetzt löse ich endlich das Geheimnis. Schau mal nochmal Vers 1 an. Da beginnt Paulus mit einem auch euch. Aber was will Paulus hier denn sagen? Was meint er mit auch euch? Was auch euch? Worauf bezieht sich Paulus? Was haben die Epheser denn auch? Nun schau mal nochmal in Kapitel 1 die Verse 19 und 20 an. Und welches die überragend, also da betet Paulus ja dafür, damit sie Gott mehr und mehr erkennen und damit sie wissen, jetzt Vers 19, und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte, und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. Und dann wird ja eine ganze Reihe aufgezählt, wie Christus erhöht wurde. Aber worauf er sich hier bezieht, worauf sich das auch euch bezieht, ist eben die Kraft, mit der Jesus aus den Toten auferweckt wurde, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und dann führt er diese lange Liste aus und dann knüpft er an diese Kraft der Auferstehung wieder an und bezieht es auf die Epheser und sagt, auch euch, er hat Christus auferweckt und erhöht und so weiter, auch euch hat er auferweckt. Und das führt er dann in Vers 4 und 5 näher aus, indem er dann sagt, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, also erstmal auch euch und auch uns, also hier wieder die Nicht-Juden und die Juden wurden durch dieselbe Kraft der Auferstehung, die benötigt war, um Christus aus den Toten aufzuerwecken, wurde auf die Ungläubigen und auf die Gläubigen oder auf die Juden angewandt. Und sie wurden, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Gott ist es, der sowohl die Epheser als auch die Juden zum Leben erweckt hat. Und Gott ist es, der dich zum Leben erweckt hat, als du geistlich tot warst. Und jetzt verknüpft das mal mit dem Partizip, was ich euch vorhin gesagt habe. Auch euch, totseiend in Vergehungen und Sünden, hat Gott auferweckt. Während du geistlich tot warst, hat Gott dich auferweckt. Und während du tot warst, konntest du gar nichts dafür tun. Totseiend konntest du nichts dafür tun. Während du tot warst, hat er dich zum Leben erweckt. Tot seiend in Sünde konntest du nichts für diese geistliche Auferstehung tun. Und das ist der große Plan Gottes, den er vor Grundlegung der Welt gefasst hat. Und er hat dich bei deinem Namen gerufen und dich gezogen und dein Herz so verändert, dass du ihm gehorsam sein willst. Obwohl du vorher unter der völligen Herrschaft des Teufels warst und sein Zorn auf dir lag. Ja, du warst ein Kind des Zorns und ich war auch ein Kind des Zorns. Der ganze Zorn, der auf dir als Kind des Zorns lag, wurde aber getilgt, als die Dunkelheit Golgatha umgeben hat. Und der ganze Zorn Gottes auf Christus war und Gott selber seinen Sohn zerschlagen hat und dieser Jesus gerufen hat, es ist vollbracht. Und das, während du in deinen Vergehungen tot warst. Er hat den Zorn getragen, der auf dir lag, wenn du sein Kind bist. Und während Epheser 2, die Verse 1 bis 3 davon sprechen, dass die Epheser geistlich tot waren oder dass du geistlich tot warst, dass du ein Sohn des Ungehorsams warst, dass du nach dem Fürsten dieser Welt gelebt hast, ein Kind des Zorns warst, in deinen Sünden und Vergehungen gewandelt bist, spricht Epheser 1, die Verse 3 bis 14 davon, dass du dazu erwählt bist, heilig und untadelig zu sein, dass du dazu vorherbestimmt bist, ein Sohn Gottes zu sein, dass du begnadigt bist in dem Geliebten, dass du Erlösung hast durch sein Blut, dass du Vergebung der Vergehungen hast, dass du ein Erbe erlangt hast, dass du Christus als Haupt hast. Das ist die Art Mensch, die Gott zum Leben befreit hat. Menschen, die völlige Feinde Gottes waren. Das ist seine große Barmherzigkeit, als du todseiend in Sünde verknechtet unter dem Teufel warst. Aber jetzt möchte ich mich dem zuwenden, der noch keine Vergebung empfangen hat. Wenn du deine Hoffnung noch nicht auf Christus geworfen hast, wenn du noch nicht Buße getan hast und ihn als den einzig wahren König anerkannt hast, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, dann gilt das auch euch, noch nicht für dich. Dann gilt das auch euch noch nicht für dich, weil du noch nicht zum Leben erweckt wurdest. Dann spielt es keine Rolle, ob du behauptest, du bist Agnostiker oder Atheist oder Deist oder Polytheist oder sonst etwas. Spielt auch keine Rolle, ob du zweimal im Jahr zur Kirche gehst, an Ostern und an Weihnachten. Spielt keine Rolle, ob du Kirchensteuern zahlst oder nicht. Es spielt auch keine Rolle, ob du als Kind getauft wurdest. Es spielt keine Rolle, ob du dich sozial engagierst. Es spielt keine Rolle, ob du ein guter oder böser Mensch bist. Du kannst dich noch so sehr anstrengen, wenn du am Ende in deinem von Sünden, von der Sünde durchtränkten Fleisch, im geistlich toten Zustand wie ein getriebener toter Fisch vor Gott trittst, dann gibt es kein Sündopfer mehr für dich. Deine Gerechtigkeit wird die Gerechtigkeit des ewigen Gottes nie erreichen können. Und weil deine Sünden gegen einen ewigen Gott gerichtet sind, ist die Strafe dafür eine ewige Verdammnis. Und es gibt auch keine kleinen Sünden gegen diesen ewigen Gott, weil es keinen kleinen Gott gibt, gegen den man sündigt. Ich meine, das ist ein Zitat von Thomas Brooks. Solange du den Befehl Jesu verweigerst und nicht glaubst und keine Buße tust, bleibst du in deinen Sünden gefangen und wirst Rechenschaft dafür ablegen. In Offenbarung 21, Vers 8 lesen wir, den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Hurern und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Ist euch was aufgefallen? Unglaube wird hier als Werk definiert. Unglaube ist etwas, wofür du zur Rechenschaft gezogen werden kannst. Du wirst ein Opfer des Zeitgeistes bleiben, wenn du ungläubig bist. Du wirst weiterhin wie ein toter Fisch der Strömung entlang treiben, bis du am Ziel angekommen bist und als Kadaver am Ufer landen. Deshalb lade ich dich heute ein, deine Hoffnung auf Christus zu werfen. Er wurde durch die Propheten verheißen. Er war das Schlachtopfer vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt. Er war wahrer Gott und wahrer Mensch und ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er war der Einzige, der ein durch und durch sündloses Leben geführt hat. Er war der Einzige, der so wertvoll war, dass er am Kreuz wirksam für Sünden bezahlen konnte. Deshalb wirf deine Hoffnung auf ihn. Erkenne ihn als deinen rechtmäßigen Herrn an. Und das bedeutet es auch, Buße zu tun und zu glauben. Und ich möchte schließen. Woher kommt es, dass ein Kind, welches durch und durch fürsorgliche Vorbilder hat, anfängt, sich wie ein Diktator zu verhalten? Woher kommt es, dass die ganze Menschheitsgeschichte von Krieg gekennzeichnet ist? Woher kommt es, dass jährlich 70 Millionen hilflose Menschen mit eigenem Herzschlag im Mutterleib ermordet werden? Woher kommt es, dass die Moral immer weiter bergab geht? Die Diagnose Gottes ist klar. Sowohl der Ungläubige als auch der Religiöse sind geistlich tot. Jeder Mensch ist von Natur, von der Physis, versklavt und unter die Sünde und ein Kind des Zorns. Es gibt keine einzige Ausnahme. Von Geburt an ist das menschliche Herz böse, er ist unempfänglich für alles Geistliche, er will Gott nicht in seinem Leben haben. Er will sein eigener Herr sein und alles selber an der Hand haben. Und das alles kommt aus dem Herzen, weil der Mensch von Natur völlig verdorben ist und alles Trachten des Herzens alle Zeit böse ist. Jede Faser unseres Wesens ist infiziert mit dem Virus Sünde. Und das hat auch eine Begründung, weil wir nämlich aus derselben Hardware wie Adam bestehen. Also Adam hat einen Sohn gezeugt in seinem Bild und die haben immer wieder einen Sohn in seinem Bild gezeugt. Und so hat sich dieses sündige Ebenbild weitergetragen bis heute. Wir bestehen aus derselben Hardware. Deswegen auch derselbe Virus. Wortwitz. Vielleicht mögen wir nicht in dem größten Ausmaß der Sündhaftigkeit leben. Dann ist das Gottes Güte gegenüber dem Menschen oder gegenüber der ganzen Menschheit. Und dennoch sind wir durch und durch befleckt, geistlich tot, völlig entfremdet, bis zu dem Zeitpunkt, wo eben dieses Wunderbare, auch euch, hat Gott auferweckt, über unser Leben ausgesprochen werden kann. Das Ziel der Predigt war zu erkennen, dass die Diagnose Gottes weltumfassend ist und wir völlig von ihm und seiner Gnade abhängig sind. Wir haben gesehen, dass jeder Mensch geistlich tot ist und somit stehen wir in völliger Abhängigkeit von Gott und können mit Paulus einstimmen, dass es nichts an uns gibt, was uns erlösungswürdig macht. Es gibt nichts an uns, in uns oder an uns, wo wir sagen können, jo, jetzt haben wir uns das Heil verdient. Denn es liegt weder an dem Wollenden noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Und solange diese Erde besteht, wird Gott Menschen aus dem geistlich toten Zustand herausreißen und in das Reich seines Sohnes versetzen, und zwar zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Amen. Wir singen jetzt noch das Lied Sein Kleid für meins.